SRF 1.
SRF 1.
Muschel auf dem Teller. Für die einen so ein begeistertes Oh! Für die anderen ein ernüchterndes Oh! Muscheln. Und um Muscheln auf dem Teller geht es ja diese Woche bei Apua, immer um 20 vor 12 Uhr auf dem Eis. In der Sendung Treffpunkt schauen wir die Muscheln jetzt ein bisschen anders an. Muscheln, die ist begeistert mit ihren Farben, bevor man sogar perlen, das Geheimnis von der Muscheln. Wir versuchen es in der Stunde ein bisschen zu lüften mit einer Wissenschaftlerin, der Este Boschü, Molluskoforscherin, habe ich bis gestern nicht gekannt, das Wort, Molluskoforscherin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Naturhistorischen Museum zu Bern, die sich ganz viel mit Muscheln beschäftigt. Herzlich willkommen. Essen ihr eigentlich Muscheln?
Nein, ich bin Vegetarierin.
Ja, aber sammeln, wenn ihr am Meer seid?
Ja, sicher.
Das schon doch, normal. Doch.
Wäre schon nicht, ja.
Wie sieht eigentlich das Leben von so einer Muschel aus? Klären wir in ein paar Minuten im Treffpunkt. Willkommen am Mikrofon Michael Brunner.
Se miran sus ojos cuando se escucha su voz. Es más linda la mañana, nos alumbra más el sol. Cuando nos brindan su risa, cuando nos dan su candor, brota un manantial de agua fresquita en el corazón. Ellos son el tesoro, ellos son la alegría. Es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Nos enseñan cómo amar, cómo abrir nuestro corazón. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Son la esencia del hogar.
Interessant, es gibt 10'000 verschiedene Arten Muscheln. Und genauso viele sind schon uns gestorben. Die gibt es nur noch als Versteinerung. Aber hallo, ich meine 10'000 Arten. Nicht schlecht, oder? Este Boschü ist bei mir im Studio. Biologin und Weichteilspezialistin, eine Molluskoforscherin vom Berner Naturhistorischen Museum. Also wenn ich jetzt so eine Muschel öffne als Laie, dann sehe ich, ich muss es jetzt so sagen, dann sehe ich einfach ein Geschluder.
Ja, genau.
Was seht ihr, wenn ihr so eine Muschel öffnet?
Also genau, man kennt die Schale. Das ist auch das, was die meisten Boote dort am Strand finden. Und dann, wenn man sie auftut, hat man den Mantel. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie mit unserer Haut. Und in diesem Mantel hat es einen Eingeweidensack. Dort sind die Organe drin. Das ist wie bei uns mit dem Rumpf vergleichbar. Und zwischen dem Eingeweidensack und dem Mantel haben sie Kiemen. Weil ihre Hauptaufgabe ist die Filtration vom Wasser.
Hm. Aber haben denn Muscheln zum Beispiel ein Herz?
Haben sie, ja. Es ist natürlich nicht mal so ausgeprägt wie bei uns. Es hat zwei Kammern und Muscheln haben vielleicht zu unserem Halboffnungssystem, also Blutgefäßsystem, sagt man dem. Bei uns ist das ja geschlossen und bei ihnen ist es eben halb offen. Ja. Und man redet hier auch nicht von Blut, sondern von Hämolymphen, ja, die durch den Körper gepumpt wird.
Ja. Sieht mich eine Muschel?
Auch sehr verschwommen, in Hautdunkel. Ja, nein, also Muscheln sieht in dem Sinne gleich wie der Mensch. Die hat zwar schon Sinnesrezeptoren auf dem Mantel oder zum Teil auch sogar Grubenaugen, das ist durch je nach Art wieder unterschiedlich, aber so gesehen wie wir die sind, sie können vor allem Hautdunkel unterscheiden.
Und sie hat ja schon gesagt, die Aufgabe von der Muschel, weil jedes Lebewesen hat ja eine Aufgabe, die Aufgabe von der Muschel ist Filtration vom Wasser.
Genau, sie sozusagen die Brita-Filter vor dir Welt.
Also die lehnen genau einfach Wasser durch?
Ja, die tun den Tag ein, Tag aus unsere Wasserfilter. Also einerseits natürlich für den Sauerstoff und andererseits für Nährstoffe, ja, also zum Fressen.
Und Filter und was aus dem Wasser? Nur Nährstoff?
Oder eben Sauerstoff, ja. Also Phytoplankton, also Algen, Schwebteile, Bakterien. Genau. Und das, was sie werten, werten sie. Und das, was sie nicht brauchen können, kommt dann wieder hinten raus. Genau.
Das ist hochspannend. Sie wird zwar so in allgemeinen Fakten, aber ich finde es wahnsinnig interessant. Wie vermehren sich Muscheln?
Da gibt es also ziemlich alles. Also es gibt getrennschlechtliche Tiere, die Männchen oder Weibchen sind. Und es gibt Serige, die beides sind, also die beides in sich drin haben. Also männliche Geschlechtszelle wie weibliche. Und dann gibt es noch Serige, die ihr Geschlecht ändern können. Das ist mal zu dem. Und dann produzieren sie normalerweise Eier. Produzieren. Auch hier ist es ein bisschen unterschiedlich. Die Eier werden dann zu Larven. Und die Larve wird dann durch eine Metamorphose zu einer kleinen Muschel. Und es gibt Serien, die Brutpflege machen, die Eier wirklich im Körper drin haben. Und die Larven dann schlüpft und sie dann ins Wasser rauslassen. Es gibt Serien, die Eier direkt ins Wasser lassen. Genau, da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Methoden.
Und was sind die grössten Feinde von Muscheln?
Das kommt vor allem im Habitat, das man ist. Also der Mensch ist sicher natürlich auch ein Feind.
Wieder mal der Mensch.
Die natürlichen Feinde haben wir im Meer. Seesteine zum Beispiel, die sie knacken können. Oder auch Krebsen, die sie mit den Schalen, also mit den Scheren die Schalen können auftun. Es gibt auch Schnecken, die mit so einer Säure die Muschelschalen auftun und sie dann aussaugen. Möwen fressen sie an den Stränden. Und in der Schweiz auch Bisamratten oder Seeotter. Genau.
Und jetzt sagt ja der Mensch sagt ja, aber Moment, ich habe doch eigentlich nichts gegen Muscheln. Also vielleicht die paar Sorten, die von Teller kommen. Aber wenn ich hier 10'000 Arten Muscheln gegen die habe ich doch nichts. Warum soll ich der grösste Feind sein? Warum sind wir es?
Also sicher nicht die Frau in 10'000 Arten. Aber also einerseits, weil man sie natürlich einfach gegessen hat. Also früher natürlich noch viel mehr. Jetzt stehen ja extrem viele Arten unter Schutz, genau aus diesem Grund. Und dafür gibt es jetzt eine Zucht für das. Was der Mensch natürlich auch einen Einfluss hat, ist, dass er Schadstoffe ins Wasser bringt oder einfach die Wasserqualität verändert mit Abfallprodukten. Oder auch invasive Arten verbreitet über Schiff. Das heisst, dass dann da in Gebieten Arten eingebracht werden, die dort nicht würden vorkommen und halt dann eine Konkurrenz darstellen für Tiere, die dort heimisch sind.
Kommen wir übrigens später noch drauf. Auf Muscheln in der Schweiz gibt es nämlich auch, und zwar wahnsinnig viele, Muscheln, die Symbolkraft haben. Zum Beispiel die Jakobsmuschel als Symbol auf dem Jakobsweg. Warum ist das eigentlich so? Da geben wir auch in ein paar Minuten im Treffpunkt verblüffendes Muschelwissen, das ihr in der nächsten Kaffeepause dann zum Beispiel brauchen könnt. Und wenn ihr jetzt sagt, Moment, zu Muscheln habe ich auch eine Geschichte. Ich habe mal ganz einen speziellen gefunden oder ich habe mal die und die fotografiert und so weiter. Dann erzählen Sie es doch kurz, gar auf srf1.ch und dann auf Mail ins Studio klicken oder auch per Telefon 0848 440 222.
a little bit, I'll give a little bit of my love to you. There's so much that we need to share, so send a smile and show. Give a little bit. Thank you.
jetzt einfach ehrlich, als zum ersten Mal bei uns in der Redaktion so die Idee kam, man könnte eine Treffpunkt-Sendung machen rund um Muscheln, habe ich das noch nicht so wahnsinnig spannend gefunden. Und je weiter ich mich drin geschafft habe und mich damit auseinandergesetzt habe, muss ich sagen, das ist ja hochinteressant. Zum Beispiel, wenn man mal schaut, so Muscheln im historischen Kontext. Das ist eines der berühmtesten Bilder der Welt. Venus steigt aus der Muschel, gemalt von Botticelli, hängt in Uffizi zu Florenz. Warum eigentlich? Die Este Büschau ist bei mir im Studio, Mollusco-Forscherin vom Berner Naturhistorischen Museum. Lass mich mal raten, die Muschel so als Zeichen von der Fruchtbarkeit, oder wie jetzt in dem Bild?
Ja, es ist noch lustig, weil die Venus von Botticelli, man sagt immer, die steht ihre Venusmuschel, aber es ist eben eigentlich eine Jakobsmuschel. Und die Venus war ja das Zeichen bei den Römern, also Göttin für Liebe und Schönheit. Und scheint, hat sich der Botticelli von einer Freske inspirieren zu diesem Bild, wo die Venus, eben die Göttin, auch in ihre Muschel innen liegt. Und auf das Abend hat er dann die Venus in dieser Muschel, in dieser Jakobsmuschel gezeichnet.
Die Jakobsmuschel ist ja, glaube ich, eine von den berühmtesten. Zum Beispiel auch wichtig für die Pilger auf dem Jakobsweg. Warum ist das so?
Genau, das ist eigentlich der Wegweiser vom Pilgerweg. Also das ist die gelbe Jakobsmuschel auf blauem Grund. Und es gibt, also die pilgern ja zur Kathedrale Santiago de Compostela, also im Nordwest Spanien. Und dort, die Kathedrale steht für Grabstätte vom heiligen Jakobus. Und die Legende besagt, dass der Leichnam von Jakobus, der da überführt worden ist auf See, ist ein Ritter vom Land zu diesem Boot geritten, also durch die Fluten, wieso auch immer. Und die Wellen haben sich dann über ihm überschlagen und der heilige Jakobus hat ihm dann das Leben gerettet. Und als der Ritter auf Ross wieder zum Wasser rauskam, ist er überseit mit dieser Jakobsmuschel. Und seitdem ist das Zeichen für den heiligen Jakobus, also der Schutzpatron der Pilger.
Etwas, was ich noch erzählt habe, finde ich wahnsinnig spannend. Muscheln waren offenbar das erste Geld.
Muscheln, also wahrscheinlich eher Schnecken oder Muscheln.
Also Kaurimuscheln, irgendwie so.
Ah, okay, ja, das ist, fälschlicherweise wird das immer als Muscheln bezeichnet, das ist Schnecke. Oder wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen einer Schnecke und einer Muschel?
Nein, das weiss ich nicht. Keine Ahnung.
Das wissen eben viel noch nicht. Eine Muschel hat immer ist spiralisiert, also die ist eigentlich wie aufgedröselt, oder? Oder spiralig. Und Muschel hat zwei Klappen. Und deswegen ist eine Kauri Muschel fälschlicherweise eigentlich eine Kauri Schnecke. Und wenn man es anschaut, das ist nur ein Teil, es sind nicht zwei Klappen.
Aha. Und genau. Also müssen wir jetzt aber gleich noch klären, die Kauri Muschel, das ist zuerst Geld gewesen irgendwie?
Ja, es hat eine Zeit gegeben, wo das als Geld gegolten hat. Wir haben zwar bei unserer Sammlung eine ganz grosse Kiste mit denen drin. Also von dem her hat man jetzt das Gefühl, dass es selten ist. Aber es ist natürlich auch nicht etwas, das so überall rumliegt. Also wenn man die jetzt zum Wasser muss ausholen oder sammeln irgendwo. Von dem her kann ich mir schon vorstellen, dass das zu einer Zeit auch das Geld gehalten hat. Ja. Also und sie haben eine gelbe Farbe, muss man dazu noch sagen. Ja.
Ihr habt im Naturhistorischen Museum in Bern eine kleine Ausstellung über Schweizer Muscheln. Und da liegt unter anderem, das habe ich noch interessant gefunden, eure Händchen aus Muschelfäden.
Ja, die liegt eigentlich in einer Dauerausstellung. Die kann man eigentlich immer anschauen, die Händchen. Genau, die sind aus Muschelseiden. Die wird gewonnen aus Büsselsfäden, nennt sich das. Also die Muschel, die muss sich ja irgendwie festhalten am Untergrund, wo sie ist. Und für das produziert sie eben die Fäden, wo sie sich dann verankert. Und die tut man dann abschneiden und spinnen eigentlich auch und macht dann die Muschelseide aus dem. Also das ist schon etwas Royales gewesen, so eine Händchen, weil es ja ein sehr wertvolles und seltenes Material war. Und teuer zur Gewinnung, ja. Und es gibt vielleicht, also man sagt, es gäbe ungefähr 30 in ganz Europa von diesen Händchen, die noch übrig sind. Und einer würde bei unserer Ausstellung liegen, die man anschauen kann. Genau.
Gibt es das heute noch, die Muschelfäden oder die Muschelseide?
Ja, ich weiss jetzt nicht, ob das jemand noch macht oder ob man das noch darf machen, weil es gibt eine grosse Art, wo man diese Fäden gewinnt. Die wird bis zu einem Meter gross, also sprich, die macht relativ viele Fäden. Steckmuscheln nennen sich die, die kommen auch im Mittelmeer vor. Und die ist mittlerweile geschützt, also genau aus dem Grund auch. Von dem her glaube ich nicht, dass man das heute noch macht. Ja.
Ihr macht ja auch Feierungen, hat immer wieder mit Menschen zu tun, die sich Muscheln annähern. Und Was ist das, was die Menschen am meisten interessiert, wo zu euch kommen und wenn es um Muscheln geht? Hat das echt so Klassiker an Fragen, die immer wieder kommen?
Ja, also ich glaube primär die Frage, was ist überhaupt eine Muschel? ja, und wo lebt die und was macht die so? Und eben sieht sie oder eben nicht? Ja, so die Fragen.
Also das haben wir vorher auch schon in der Sendung, falls ihr erst jetzt dazu seid gekommen. Ein Muschel sieht tatsächlich etwas?
Ja, zumindest halt dunkel.
Zumindest halt?
Zumindest halt dunkel, ja.
Ja. Dunkel, hell dunkel. Das ist das, was Muschlag sieht. Schön. Die SD Boschi ist das Biologin am Naturhistorischen Museum zu Bären. Wir haben gar nicht über Austern geredet. Das ist auch noch spannend. Holen wir jetzt gerade noch nach im Treffpunkt auf dem Essen.
Genug Alter, um ein bisschen ehrlich zu sein. Ich habe nie gedacht, dass wir so weit würden kommen. Genug alt, um ein bisschen kitschig zu sein. Auf dieser Picknickdecke jetzt alles, was ich muss haben. Wo du nicht bist, kann ich nicht mehr sein. Ich komme immer noch weg, ich sage dir, es ist egal, wo ich. Egal, wo ich. Wir können in Norden, Süden, Osten oder in Westen. So richtig wichtig ist die Richtung mit dir nicht. Wir können in Norden, Süden, Osten, mit dir ist es am besten. Die richtig, richtig ist die zu dir, zu dir. Wir sind genug alt, nicht mehr so wichtig zu sein. Kommst du zu mir oder ich zu dir oder fahren wir ans Meer? Und genug alt, um ein bisschen glücklich zu sein. Ich glaube, wir brauchen die zweite Flasche auf uns und nur auf uns. Wo du nicht bist, kann ich nicht mehr sein. Kommt immer noch weg, ich sage dir, es ist egal, wo ich. Egal, wo ich. Wir können in Norden, Süden, Osten oder in Westen. So richtig wichtig ist die Richtung mit dir nicht. Wir können in Norden, Süden, Osten, mit dir ist es am besten. Die richtige Richtung ist die zu dir, zu dir.
Hecht und Stockholm. Verkehrsinfo SRF von 10.30 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor. Sendung Treffpunkt am Dienstagvormittag. Wir heissen von Muscheln und sind natürlich auch interessiert an Sachen, die unsere Sendung bei L uns lest. Also wenn ich zum Beispiel jetzt finde, ich bastle mit Muscheln oder ich habe ganz spezielle Muscheln gefunden, fotografiert, gesehen in der Ferien, was auch immer, dann sagen Sie es doch schnell, zum Beispiel srf1.ch und dann auf Mail ins Studio klicken. Oder jetzt gerade habe ich den Erwin Thomann am Telefon. Herr Thomann, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ich habe noch gefunden, etwas würde mich auch noch interessieren, nämlich...
Ja, wir haben Wunder, ob sich die Muscheln können bewegen, ob die Muskeln irgendwo, wo sie sich können bewegen oder ob sie einfach durch die Strömung, Meeresströmung, Wasserströmung, Wellen sich weiter bewegen oder ob sie einfach an Ort bleiben.
Ganz eine interessante Frage. Merci vielmals für dich. Ich bin auch noch weiter. Este Boschü bei mir im Studio vom Berner Naturhistorischen Museum. Wie ist das? Können Muscheln quasi laufen?
Ja, sie können sich bewegen. Nicht alle gleich. Also sie haben eine Struktur, die sich Fuß nennt, die zur Schale kann auskommen kann. Und das ist je nachdem anders ausprägt. Und mit dem kann sie zum Teil eben wirklich Schwimmbewegungen machen oder hüpfen. Wir hatten es vorhin auch von Jakobsmuscheln gehabt. Die kann sogar aktiv schwimmen, indem sie ihre Klappen wirklich zusammenschlägt und wieder auftut. Also wirklich so eine Schwimmbewegung macht. Ja, das ist ja auch so. Also der Fuß ist vor allem notwendig zur Bewegung. Und Muscheln haben einen Muskel oder mehrere, aber die braucht sie vor allem zum Schalen zutun und auftun. Also nicht zum aktiv schwimmen.
Aber ist primär schon so, dass ein Muschel mehr oder weniger ihr Leben am gleichen Ort verbringt oder wechselt die wirklich?
Das kommt da wieder sehr darauf an, von was für einer Art man da redet. Also es gibt auch sehr, wirklich sehr lokal sein und sich gar nicht gross bewegen. Wie eben zum Beispiel die Austern, die tut sich wirklich mit dem Untergrund verzementieren, sozusagen. Es gibt auch solche, die sich in Stein reinfressen können, die dann lokal dort im Stein bleiben. Also da gibt es schon unterschiedliche Muscheln und Lebensstrategien.
Herr Thomann, Frage beantwortet.
Wunderbar, danke euch viel, viel mal.
Ja, einen ganz schönen Tag wünsche ich. Merci, Herr Thomann.
Merci.
Jetzt haben wir ja noch Austral-Stichwort gehabt. Schauen wir gerade genauer an, und zwar nach den Birds. Birds. Turn, turn, turn. am Dienstagvormittag bei SRF 1. Wir sind bei den Muscheln in der Sendung Treffpunkt heute am Vormittag und haben jetzt gerade, ich nehme an, es ist richtig, wenn ich das sage, ich muss immer fragen, weil ST Busch ist bei mir im Studio, was ich mit Muscheln bestens auskenne, kommen wir zu der Unterart von der Muscheln, der Austern. Ich habe jetzt schon Fehler gemacht, wenn ich das sage.
Ja.
Nämlich?
Ja, also taxonomisch wäre das auch eher Familienniveau oder höher. Die Unterart ist dann schon sehr spezifisch. Also wirklich nur eine Art, ja, genau.
Gut. Austern, das kennt man ja so vom Edelclub zum Beispiel. Champagner, Trich oder zu Austern, Schlürfer, das ist so der Inbegriff von Luxus. Der Casanova soll ja jeden Abend 50 Austern gegessen haben, weil die eine aphrodisierende Wirkung gesellend haben, die Austern. Das ist aber Quatsch, oder?
Also ich habe jetzt da keine persönlichen Erfahrungen, muss ich sagen. Ja, also man sagt scheinbar, dass sie viel Zinkgehalt haben.
Jawohl.
Und Zink hat ja eine heilende, regenerierende Wirkung. Ob das jetzt wirklich aphrodisierend ist, kann ich so nicht sagen. Mhm. Da müssen wir mit jemandem reden, der vielleicht einen grösseren Verzehr an Austern hat.
Aber es ist nicht, jetzt nicht, dass er auch bekannt wäre, dass es wissenschaftliche Untersuchungen zu dem Thema gibt.
Da wüsste ich jetzt nicht über klinische Studien Bescheid, nein.
Also, was ist denn punkto Austern, Muscheln, der Unterschied? Was ist anders?
Also es ist schon eine Muschel von dem her. Es ist halt einfach eine Teilgruppe von der Muscheln, so wie jetzt eben die Jakobsmuschel, die wir vorher hatten. Man tut die halt taxonomisch einfach einordnen, je nach Lebensstrategie, die sie haben oder was sie für eine Morphologie haben, also wie sie aussehen. Und bei Austern, bei denen ist eben spezifisch, dass sie sich verzementieren mit dem Untergrund, das haben wir vorher ja auch schon gehabt. Und in ihrem Lebenszyklus, wenn sie sich fortpflanzen, was ich noch interessant finde, also wie Muscheln sich häufig fortpflanzen, die sie Eier und Spermien ins Wasser entlassen und die sich dann im Wasser befruchten. Und aus dem entwickelt sich dann eine Larve, die unterschiedliche Anzahl Wochen, also zwischen 3 und 6 Wochen im Wasser befinden. Und dann sinken die dann ab und dann gibt es eine Metamorphose. Und das gibt es dann die neuen Muscheln. Und bei den Austern ist es aber so, dass sie das Geschlecht ändern können, was natürlich sehr von Vorteil ist, weil die ja sich nicht bewegen können, weil sie ja zementiert sind dort. Und zuerst sind sie Männchen, etwa ein Jahr, und dann werden sie zu Weibchen. Das ist natürlich ein riesen Vorteil. Ein Männchen reicht ja für 10 Weibchen zu begatten. Also man macht ja auch nicht viel Sinn, wenn man 50 Männchen hat und 2 Weibchen. Mhm.
Was ich noch spannend finde, ist, Austern werden ja einfach roh quasi gegessen und konsumiert. Bei Muscheln macht man das eher nicht. Warum ist das so?
Ja, ich weiss nicht, ob es halt vor allem mit der Frische zu tun hat. Also, ob man da halt sich probiert zu schützen vor vielleicht schlechten Stoffen, indem man es einfach abkocht oder Bakterien abtötet mit dem.
Austern, das hat er gesagt, Wechsel und ihr Geschlecht kann sich selber vermehren, geht da ins Wasser raus. Trotzdem ist es eine Rarität, also etwas, was gar nicht so wahnsinnig viel gibt, hat man das Gefühl, jedenfalls recht Tier. Warum ist denn das so, wenn sich die ja so dermaßen einfach vermehren im Grunde genommen?
Ja, sie lassen schon extrem viele Eier und Spermien raus, aber da gibt es natürlich auch noch ganz viele Tiere, die Eier natürlich auch fressen, so wie Fische zum Beispiel. Und da bleibt halt dann relativ wenig übrig, vor allem wenn man sich überlegt, wie lange die doch in offenem Wasser sich befinden. Also die Eier müssen sehr viele Hürden überwinden, bis sie dann wirklich zu einer Muschel werden können. Ja.
Wie sind eigentlich Austern Muscheln tendenziell zum Züchten geeignet? Also wie einfach oder schwierig ist das?
Ja, man muss einfach richtige Vorkehrungen haben. Also zum Beispiel bei Perlzucht ist es so, dass man so wie Netze im Wasser hat, wo die in Beuteln wie drinnen sind, wo die einfach können eigentlich relativ ungestört drinnen wachsen. Also die sind halt dann wirklich Becken im Meer, wo man ins Meer runterlässt. Genau.
Können alle Muscheln Perlen machen?
Theoretisch glaube ich schon, ja. Also es ist meistens ja Fremdkörper, wo irgendwo im Mantel drin ist und die Muschel tut den fremden Körper dann umwickeln mit Perlmut. Das ist die innerste Schicht der Muscheln. Und das ergibt sich dann eine Perle. Und theoretisch ist eigentlich die Feige dazu. Also es gibt auch Schnecken, die haben ja die Schicht, auch, die Perlmutschicht, können das auch. Also die Marinenarten. Ah, und zum Teil auch Süßwasserarten, ja.
Interessant. Wongole, Austra, Jakobsmuscheln, Kotze. Und in der Schweiz, was gibt es bei uns eigentlich für Muscheln? Schauen wir uns jetzt gerade an, im Treffpunkt auf dem Eisen.
Ma perché non farlo? Perché arrendersi?
SRF 1 am Dienstagvormittag, die Sendung Treffpunkt, wo wir es von Muscheln haben. Und jetzt gerade im Speziellen von Muscheln in der Schweiz. Die SD Bosch ist bei mir im Studio, Biologin, Molluskenforscherin am Berner Naturhistorischen Museum. Haben wir überhaupt in der Schweiz so richtig Muscheln in unseren Gewässern?
Ja, haben wir. Also man redet hier von 32 Arten sogar. Also haben wir einerseits kleine Muscheln, also es gibt bei 17 Arten, die wirklich sehr klein sind. Also da redet man von 1 bis 4 mm. Und die fallen auch nicht gross auf, wenn man geht baden. Und die Grossmuscheln, die können dann schon wirklich gross werden. Also bis im Extremfall zu 20 cm.
Mhm. Mhm. Aber es ist nicht so, dass wir eine Kultur haben, dass man in der Schweiz Muscheln erntet und isst.
Nein, aber den meisten Leuten ist glaub, gar nicht bekannt, dass wir das haben. Aber das hängt auch damit zusammen, dass man sagt, etwa 40% der Arten stehen auf der roten Liste. Also sie sind wirklich auf irgendeine Art und Weise gefährdet. Hm. Und stehen natürlich so unter Schutz. Genau.
Jetzt haben wir invasive Art. Die asiatische Körbchenmuschel heisst die. Die tauchten immer mehr und mehr auf in den Schweizer Seen. Von wo kommt denn die ganz genau? Also Asien ist klar, aber wie
genau, sagen wir sagen Asien, ja. also Muschelverdriftung passiert meistens über Schiff. Also über das Ballastwasser, sagt man dem, wo die Schiffe mit sich führen. Oder auch, dass sie selber das Schiff bewachsen und so überführt werden.
Ich kann mir sagen, dass das Problem ist, dass die asiatische Körbchenmuschel die Schweizer Muschel verdrängt, die sowieso da ist. Aber stört denn das irgendwie das Ökosystem? Also ist das wirklich ein Problem, sage ich jetzt mal?
Ja, es ist wirklich ein Problem. Also die invasiven Arten, die können meistens, die sind auch viel toleranter. Also die können besser umgehen mit kälteren Wassertemperaturen oder auch mit schlechterem Nahrungsangebot. Die sich häufig schneller vermehren und das ist natürlich ein Riesenproblem für die einheimischen Arten. Einfach auch, weil sie Platz wegnehmen und eben auch das Fressen wegnehmen. Mhm. Genau.
Platz und Fressen. Jetzt habe ich den Benny Stettler am Telefon. Er ist Präsident von der Frio Fischer Vereinigung Greifensee Schwärzenbach. Er hat vor 2 Jahren gesagt, der Greifensee sei voll mit diesen asiatischen Körbchenmuscheln. Es werden immer schlimmer, das fragen wir nach. Benny Stettler, wie sieht es denn jetzt aus?
Ja, grüezi miteinander. Ja, es ist so, kaum haben wir mal ein Interview gemacht, eben wie Sie gesagt haben, vor 2 Jahren. Kann ich dann mal mit dem Bub ein Körbchen zusammensammeln, dass wir uns am Wein zum Mittag machen können. Nachdem wir abgeklärt haben, dass wir die wirklich essen. Und dann eigentlich festgestellt, dass wir vor allem in den Uferzonen einen massiven Einbruch haben von den Körbchenmuscheln. Und also meine Vermutung ist, dass vermutlich ein Haufen Wasservögel die im Nahrungsangebot aufgenommen haben.
Also das ist für mich fast so ein bisschen, als ob ihr enttäuscht wäre, dass es so wenig hat jetzt.
Ja, nein, das ist natürlich gut auf die einen Seite, oder? Weil die Muscheln, die haben gar nichts verloren in unseren Gewässern. Und die sollten sich auch nicht weiter verbreiten. Aber es ist mir wirklich aufgefallen, oder? Dass da so wie ein Einbruch, und zwar sehr in einem kurzen Zeitfenster drin, stattgefunden hat. Aber wie gesagt, das ist ein subjektives Gefühl, oder? Wo ich als, soll ich sagen, einfacher Fischer jetzt einmal für mich so festgestellt habe.
Kann man ja sagen, aber weil die asiatische Körbchenmuschel so viel Platz wegnimmt in der See, das hat dann auch Einfluss auf Fischer, also dass der Fischer Laichplatz fehlt quasi?
Ja, vielleicht so konkret nicht, aber ich denke mir, die Muscheln, die filtern ja hauptsächlich das Wasser filtern. Und das kann natürlich schon sein, dass die, wenn sie wirklich extrem massig auftreten, tun, eigentlich einen Gewässerhaushalt kehren könnten, weil sie halt einfach Feinstoff aus dem Wasser rausnehmen und dann eher aus einem nährstoffreichen, im Sommer vor allem trüben Gewässer, halt eher ein klares Gewässer wird, wo dann vermutlich auch wieder einen Einfluss hat auf die anderen Arten, die da rum sind.
Und jetzt natürlich die grosse Frage. Ihr habt gesagt, ihr wollt sammeln. Ihr habt mit dem Sohn zusammen mal sammeln und probieren, weil ihr auch schlau gemacht habt und gesagt habt, ja, man kann die tatsächlich essen. Habt ihr inzwischen davon gegessen?
Ja, es ist ja so, oder? Man muss natürlich aufpassen, dass man da ganz klar unterscheidet zwischen Körbli-Muscheln und anderen Muscheln. Und wie ein anderer Gast vorhin gesagt hat, andere Muscheln, die sind natürlich die meisten immer im Rot gelistet, dass man da ja keine Verwechslungen macht und nicht einfach gar Muscheln zusammensammeln. Und wir haben uns mal den Spass gemacht, dass wir ein Hämpfchen zusammengesammelt haben und dann endlich, wie man es in Italien kennt, mit Vongole, mit ein bisschen Kräutchen, Knoblauch, gut gewürzt und das mit frischen Teigwaren dann gegessen. Das ist also okay, das geht gut. Ja, man muss also halt einfach aufpassen, dass man nicht bestehende Regeln verletzen, oder wenn man selber Körbli-Muscheln sammelt, nicht, dass man mit Naturschutzgebieten eben, wie gesagt, Regeln brechen. Oder? Aber ich denke jetzt, mir an einem öffentlichen Strand sollte das kein Problem sein.
Aber, also, ihr sagt okay. Okay oder richtig fein?
Ja, da kommt natürlich vermutlich wie bei der Vongole, oder? Je besser als man es würzt, desto besser wird der Geschmack schlussendlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass man Körbli-Muscheln mit der Mies-Muschel oder mit der Jakobs-Muschel etc. kann vergleichen. Erstens sind sie extrem klein, also da müssen wir dann schon ein paar essen, dass man keinen Hunger mehr hat. Und zweitens sind sie so ein bisschen, ja, wenn man jetzt eine ohne Salz isst, da hat es mich jetzt ein bisschen fad gedunkt. Aber sicher nicht so, dass man einen negativen Beigeschmack hat. So, bitter oder was auch immer. Also es ist mehr richtig neutral. Und es wird auf die Wirkung ankommen, wo man dazu tut.
Danke vielmals, Benny Stettler, der Präsident von der Freien Fischervereinigung Greifensee, Schwärzenbach, für die Informationen euch. Und auch, ich habe es schon gesagt, im Naturhistorischen Museum zu Bärau gibt es übrigens im Moment eine Ausstellung Muscheln in der Schweiz. Spielt Körbli-Muscheln da eine Rolle eigentlich, Frau Buschi?
Wahrscheinlich eher Traisena, also die Guacamuscheln. Wir fangen immer mit lateinischen Namen um, weil wir es mehr gewohnt sind als deutsche Namen. Das ist eine Verwandte mit einer, die bei uns auch vorkommt. Das Zebramuschel, die ist auch schon eingeschleppt worden in den 60er, 70er Jahren, glaube ich, aus dem Schwarzen Meer. Und die Guacamuschel war im 07, glaube ich, im Deutschen gewesen. Und jetzt hat es eben auch im Bodensee Fälle gegeben. Und die vermehrt sich eben auch extrem in der Schweiz. Und, in der Schweiz. Eben im Bodensee ist wirklich ein Riesenproblem. Und man hat jetzt natürlich Angst, dass sie in die Schweiz kommt und sich dort auch vermehrt.
Und lohnt sich also da mal reinzuschauen in so eine Ausstellung. Übrigens Informationen zu diesen Muscheln gibt es auch im Internet auf srf1.ch. Gibt es diese Woche ganz viele Informationen. Zum Beispiel immer um 20 vor 12, wo wir mehr die kulinarische Seite ist, anschauen. Und was das kleines Highlight ist im Berner Naturhistorischen Museum, ist auch der Handschuh aus Muschelsieder, der ausgestellt ist. Das hat übrigens noch eine Reaktion gegeben von der Regula Niffeler, die ist geschrieben hat von der Freu in Sardinien, wo ein Museum hat, immer noch Muschelsieder spinnt und euch verarbeitet. Ihr habt den Muschelhandschuh einmal darf in die Hand nehmen. Ist das wirklich so etwas Sido-Fins?
Nein. Also genau, ja. Wir haben es auch irgendwie weicher vorgestellt. Nein, das ist überhaupt nicht so, wie man sich Sido vorstellt, dass das jetzt ein fließender, feiner Stoff ist. Ich weiß nicht, ob es mit der Webart zu tun hat. Also es hat eine sehr schöne Farbe. Es ist wirklich so ein bisschen goldig glänzig. Aber zum Anlängen ist es jetzt nicht weltbewegend. Nein, leider nicht.
Was ist Frau eigentlich als Spezialistin ganz persönlich das Highlight von so einer Ausstellung Muscheln in der Schweiz? Was ist so das, was ihr findet? Wow.
Also ich würde mal sagen, dass es prinzipiell mal thematisiert wird und einen Platz findet für die Öffentlichkeit. Das ist eben, viele wissen ja nicht mal, dass wir Süßwassermuscheln haben in der Schweiz und dass es einfach generell thematisiert wird, finde ich super.
Danke vielmals, die SD Bosch war das vom Berner Naturhistorischen Museum im Treffpunkt, hier auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.